ARD.
Busladungen von Menschen, gelbe Kaspar-David-Friedrich-Schilder an den Stadteinfahrten, überall die Infohäuschen. Greifswald ist fest in der Hand von Kaspar-David-Friedrich. Aber wie lange noch? Was bleibt von dem Hype um den Meister der Himmel? Das ist heute mein Thema hier bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Annette Ewen. Also, man kommt in diesem Jahr einfach nicht an ihm vorbei, natürlich als Greifswalder nicht, aber auch über die Grenzen der Stadt Kaspar-David-Friedrich. Am 5. September vor 250 Jahren wurde er in Greifswald geboren, also in wenigen Tagen, wir zeichnen Anfang September auf. Und jetzt zu seinem Geburtstag, da steht natürlich alles ganz besonders unter seinem Stern. Wir wollen heute aber gar nicht so sehr auf die einzelnen Stationen seines Lebens schauen. Dazu gibt's auch schon einen Podcast von MV im Fokus, eine Folge. Stelle ich alles in die Shownotes, den Link dazu. Und was alles schon passiert ist, darüber reden wir natürlich auch, was passieren wird. Das ist aber nicht unser Fokus, sondern es geht darum, was bleiben wird. Also was hat das Jubiläumsjahr für einen Einfluss auf Greifswald und die Greifswalder? Und das bespreche ich mit einer Frau, die voll im Kaspar-David-Friedrich-Universum ist, Reporterin aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, Juliane Vogt. Hallo Juliane.
Hallo Annette.
Kenner sagen ja auch CDF. Ist das nur so eine interne Abkürzung? Oder?
Also es wurden auch schon damit rumgealbert und alle möglichen Abkürzungen oder Verlängerungen daraus gemacht. So, da kann man sich natürlich einspinnen, aber macht uns das Leben leichter, wenn wir alle wissen, was CDF heißt.
Kaspar David Friedrich. So, Juliane, im Januar wurde ja das Jubiläumsjahr eröffnet mit der Riesengala und so weiter. Und spätestens seitdem beschäftigst du dich ja viel mit Kaspar David Friedrich. Was war denn bisher so dein schönster Moment im Jahr?
Also schon die Eröffnung. Also muss ich jetzt mal sagen, das war überraschend. Erstens ist natürlich da also ganz viel zusammengekommen, ganz viele Menschen gekommen. Unter anderem eben mit dieser Festrede von Florian Illies. Das war so hochkarätig und so lustig und so toll. Und dann, was ich also wirklich jetzt das ganze Jahr merke, ist, dass das Jubiläumsbüro wirklich eine sehr junge Ausrichtung hat. Also die sagen, wir sind eine junge Stadt. Und da an diesem Abend hat wirklich Christian Löffler aufgelegt mit einer riesengroßen Kaspar-David-Friedrich-Lichtshow und so zieht sich das auch durchs Jahr und ich würde mal sagen, die schönsten Momente, die ich hatte, sind dann doch die gewesen, die unter freiem Himmel waren. Also so etwas, was man damit wirklich verbinden kann. Also seine Wanderungen über Rügen, das fand ich ganz großartig, das mit jemandem zu machen. Das war Dr. Hannes Knapp auf Rügen, mit dem ich die Zeichnungen abwandern konnte oder jetzt gerade wirklich am vergangenen Wochenende das Konzert von Martin Kohlstedt unter freiem Himmel in der Klosterruine Eldena. Ja. Also es war so beeindruckend, auch mit dem ganzen Wissen, was sich dann in mir schon angehäuft hat, so wirklich zu wissen, das ist hier irgendwie ein Auraort und dann so eine tolle Musik. Ausgerichtet auch wirklich auf eine Generation, die jetzt wirklich auch abgeholt werden kann mit diesem Thema Kaspar David Friedrich.
So, wir müssen ihn ja eigentlich so wirklich gar nicht mehr vorstellen. Kurz machen wir es trotzdem nur zur Sicherheit. Also er wurde geboren am 5. September, haben wir schon gerade gehört, 1774, natürlich in Greifswald. Als junger Mann ist er an die Kunstschule nach Kopenhagen gegangen und danach nach Dresden. Dort war ja zur damaligen Zeit ein kulturelles Zentrum und dort wurde er dann auch erfolgreich. Die Kreidefelsen natürlich, der Mönch am Meer, der Wanderer über dem Nebelmeer oder auch die Wiesen über Greifswald, das sind Bilder, die seit über 200 Jahren die Menschen faszinieren. Und schon zu Lebzeiten, da sorgte er wirklich mit seinen Bildern und diesen unendlichen Himmeln für Aufsehen. 40 Jahre hat er in Dresden gelebt, trotzdem führten ihn mehrere Reisen immer wieder in seine Heimat nach Vorpommern. Kaspar David Friedrich, der starb dann, ja, verarmt muss man sagen, er ist dann ein bisschen in Vergessenheit gegangen, am 7. Mai 1840. So viel zur Biografie. Juliane, dann schauen wir mal aufs Jubiläumsjahr. Du hast gerade schon ein paar Sachen angeschoben. Wie viele Veranstaltungen gab es denn? Es waren viele oder sind viele, ne?
Das hat mich auch jetzt irgendwie doch sehr überrascht, weil ich hatte im Vorfeld mit Frau Hauswald vom Jubiläumsbüro lange Interviews geführt und die war dann ganz stolz am Anfang des Jahres. Oh ja, wir kommen hier auf 250 Veranstaltungen. Es gibt auch wirklich insgesamt 4 kleine Hefte, kann man nicht sagen, eher Büchlein, die also diese Veranstaltungen alle aufführen.
Die sind jetzt aufgeteilt, ne? Es gibt nicht eins fürs ganze Jahr.
Nee, das ging nicht. Das wäre zu Wahnsinn dick gewesen. Also, aber jetzt habe ich mit dir gesprochen und dann hat sie so, nee, wir sind jetzt jetzt bei 575 Veranstaltungen. Also es gab dann eine Menge Wiederholungen oder einfach auch ja ganz interessante Einwürfe. So, ah ja, das machen wir auch noch. Es sind ja ganz viele private Initiativen darunter, aber eben auch diese Vereine, Institutionen, auch die Stadt natürlich, alles, was gefördert wurde. Also insgesamt sind um die 50 Veranstaltungen sind direkt gefördert worden, auch durch die Stadt. Highlights waren natürlich, also hatte ich vorhin ja schon gesagt, die Eröffnung wirklich gelungen. Dann wirklich die tollen Ausstellungen im Pommerschen Landesmuseum, die also jahrelang vorbereitet wurden. Bisher waren das die Lebenslinien und jetzt läuft ja die Ausstellung Sehnsuchtsorte mit der Präsentation des wichtigsten internationalen Geburtstagsgastes, die Kreidefelsen auf Rügen. Also da sind die wahnsinnig stolz im Museum. Also es sind so unglaublich viele tolle Sachen ganz oben drüber vielleicht, also für mein Empfinden, diese Domfenster von Olafur Eliasson, die ja im April schon eingeweiht wurden, also kurz nach Ostern und die jetzt aber gerade in so einem ja merkwürdig magischen Licht stehen.
Das kann ich mir vorstellen, dass das gerade toll aussieht, ne?
Ja, aber es geht auch gerade um diesen Geburtstag. Also jetzt in dieser Woche macht der Dom auch um 7 Uhr immer seine Pforten schon auf. Also man kann da ganz früh hingehen, weil jetzt plötzlich die Sonne so steht, dass sie wirklich exakt in diesen Raum scheint. Also beim Sonnenaufgang, also als sei da auch nochmal irgendjemand im Spiel gewesen. Yeah. Also gerade in dieser Geburtstagswoche hat er wirklich dieses Fenster, also steht es in einem ganz besonderen Licht. So, also insofern, da gab es jetzt wirklich viel. Auch ja, noch mit dem Bürgermeister vor kurzem geredet, mit Stefan Fassbinder. Der hat gesagt, ja, also das Konzept sei aufgegangen. Die hatten ja 6 Jahre lang dieses Programm vorbereitet.
6 Jahre lang, Wahnsinn. Na gut, das Jubiläum kam jetzt nicht überraschend.
Das muss nee, man ja auch aber sie haben sich das wirklich so vorgenommen, wie sie es dann gemacht haben. Also sie hätten ja sagen können, okay, wir fokussieren auf eine große Veranstaltung, meinetwegen am Geburtstag. Aber sie haben sich schon ganz früh vorgenommen, nee, wir machen ein ganzes Jubiläumsjahr daraus. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass die Stadt sich jetzt hier so auf die Beine gestellt hat, sondern einfach damit, dass Caspar David Friedrich gerade wieder in so eine Neuentdeckung kommt. Und da haben die alles richtig gemacht.
6 Jahre Vorbereitung, das geht über das ganze Jahr, über 500 Veranstaltungen im Jahr. Wer hat denn da alles zusammengearbeitet? Das hört sich an, als ob das, weiß ich nicht,
also,
viele sind.
Ja, wir haben das auch mal überschlagen. Das heißt, ich habe ja Annette Hauswald vom Jubiläumsbüro dazu befragt und die hat sich da auch mal Gedanken gemacht. Also ausgerechnet hat sie, das ist 125 Organisationen, Vereine, Institutionen, auch Schulen waren, also mit denen sie zusammengearbeitet haben in der Stadt, haben da auch wirklich viele engmaschig zusammen gesessen. Und dann hat sie gesagt, na gut, okay, lassen wir da mal 5 Leute pro Einrichtung mitgemacht haben. Also dann ist sie auf 750 Personen gekommen. Wahnsinn. Im Pommerschen Landesmuseum sind es vor allem 2 Frauen, also die Direktorin Frau Dr. Slenska und die Kuratorin Frau Dr. Birte Frensen, die natürlich da kuratorisch auch das Sagen hatten. Ne? Aber natürlich sind da noch 10 Leute im Hintergrund. Gibt es Caspar-David-Friedrich-Zentrum, auch geleitet von Caroline Barth oder das St. Spiritus oder eben das Köppenhaus, das ist auch ziemlich stark involviert, ja.
Also irgendwie hat die ganze Stadt zusammengearbeitet und ja, macht ja da auch offensichtlich mit. Es gab ja auch ganz viele Aktionen in der Stadt zu sehen. Die Schilder habe ich ja auch gerade schon gesagt. Bilderwege gibt es ja auch, ne? Also so Spazierwege. Das sind ja auch Sachen, wo dann auch wirklich jeder mitmachen kann, ne? Auch wenn man jetzt nicht unbedingt ins Museum geht, ne?
Mal abgesehen davon, dass es im Museum wirklich so angelegt ist, dass es auch ganz niederschwellig Leute reinlockt. Es war natürlich auch das Konzept irgendwie hier rein mit 250 Schritten, sich erstmal Caspar David Friedrich auch zu nähern. Also da kommen wirklich Menschen rein, die waren eigentlich auch noch nie im Museum, so hat sich das da auch rausgestellt. Aber mit diesem Bilderweg, den gibt es schon sehr lange. Sie haben jetzt gerade in der vergangenen Woche eine App dazu freigeschaltet, wo man also mit diesen QR-Codes direkt an dieses Thema rangeht. Dann begegnet einem auch Caspar David Friedrich oder seine Frau Caroline, die erzählt dann alle möglichen Sachen. Wie ist diese Zeichnung entstanden? Was hat er da an dem Morgen gedacht oder gemacht? Und also so ganz unterhaltsam auch. Und das sind 15 Stationen. Das geht wirklich von den Wiesen bei Greifswald, also von diesem sehr berühmten Motiv bis zu dem Eldener Kloster, also dem der Klosterruine Eldena, sodass man grundsätzlich wirklich einmal durch die ganze Szenerie kommen, die auch Caspar David Friedrich in seinen Zeichnungen immer wieder beschrieben hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, wirklich viele mitnimmt. Also gibt es viele, die sagen, ach Mensch, lass uns das mal machen. Ist jetzt gerade neu, finde ich toll.
Also wird angenommen, diese Angebote werden wirklich angenommen und wahrgenommen natürlich?
Ja, also ich war jetzt am Wochenende gerade an dieser Panoramabank, die Stadt auch noch eingerichtet hat.
Auf am den Wiesen, oder was?
Ja, ja, und jetzt kann man sich sozusagen diesen Blick angucken, den er damals festgehalten hat mit anderen Kirchtürmen. Aber es ist wirklich total beeindruckend. Da hat dann so eine Familie gesessen und die haben, ja klar, prima, das können wir jetzt mal irgendwie, wir haben jetzt noch im Garten gearbeitet, jetzt machen wir mal einen Familienausflug hier zu Fuß. Und das war süß, da saßen 10 Leute, die waren sehr amüsiert und haben diesen Blick genossen und das klappt.
Hast du ein paar Zahlen? Also ist es belegbar, wie viele Leute das annehmen?
Es ist so, dass die Stadt natürlich, das fällt auf, dass hier wirklich ganz viel mehr Menschen sind. Ja,
also, Busladung, ne? Habe ich das war nicht übertrieben.
Ja. Ja, und die werden natürlich, also es gibt ja diese Jubiläumsführungen, die durch alle Institutionen führen, die ich vorhin auch aufgezählt habe und dann auch im Museum enden. Also sind alle ausverkauft, wirklich unheimlich viele Leute da, also auch international. Ich habe mit Leuten geredet, die kommen wirklich direkt hierher, weil sie dann erst Hamburg, Berlin, Dresden die Ausstellung sehen und dann sagen sie so, okay, der vierte Hotspot ist jetzt Greifswald, wir müssen dahin.
Woher kommen die Leute denn da, weißt du das?
Ja, also schon auch so, ne, Dresden, aber auch viel Schweden und sind dann auch wirklich ganz beeindruckt und begeistert, weil sich da so viel erschließt, auch weil es so gemeint ist. Wir sind hier an dem Ort, also wahrscheinlich ist der hier über dieses Pflaster mal gelaufen. Mhm. Wenn man so nach Zahlen guckt, also man kann sich jetzt in der Stadt vielleicht dann am Ende mal ein Bild machen, aber
vielleicht
das
noch
Museum,
zu früh, ne? Auch zu gucken, wie die Hotelbuchungen und so weiter.
Ja, das
ne?
werden die dann irgendwann sagen. Aber das Museum meldet jetzt also aktuell 51.000 Besucher. Ich glaube, die hatten so im Jahr immer um die 12.000 bis 15.000 Besucher.
Das ist in der Tat ein Unterschied. Das ist ein Wachstum, ne?
Ja, und die kommen jetzt auch natürlich mit diesem Bild die Kreidefelsen auf Rügen. Und in diesem Museum ist es auch wirklich so, dass die Leute reingehen und gar nicht so lange da verweilen, so, sondern einfach wirklich das auch nutzen, zu sagen, okay, ich habe es gesehen, es ist irgendwie da, es ist kein Plakat und es ist...
Ich finde irgendwie dieses, also es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass die Leute da nicht vorbeihuschen, ne, aber da nicht so lange bleiben, weil ich finde diese Himmel, also ich habe mich jetzt, also das, was ich von diesem Jubiläum mitbekommen habe, ist so das normale Konsumentenverhalten. Ne? Wir hatten ja viel im Nordmagazin, NDR1 Radio MV. Ich habe mich jetzt erst intensiver mit Caspar David Friedrich in Vorbereitung jetzt auf unsere Folge beschäftigt und ich finde, das zieht total rein. Deswegen wundert mich das, dass die Leute da vielleicht eher schnell vorbeigehen.
Auch bestimmt auch aus Rücksichtnahme. Für dieses Museum ist es einfach außergewöhnlich, das zeigen zu können. Und das ist so ein Wunder, dass das geklappt hat. Also schon alleine, dass das Bild hier ist, ist wirklich 15 Jahre Vorarbeit des Museums.
Das ist eigentlich in Winterthur, ne? Ist das richtig?
Mhm.
Dieses Bild, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte Winterthur ja auch nicht verlassen. Das heißt, das war eine richtige Vorarbeit. Da schließt sich meine nächste Frage an. Du hast schon gesagt, in Greifswald haben ganz viele Akteure zusammengearbeitet. Es kamen jetzt Leute von außerhalb, aus dem Ausland, auch extra nach Greifswald. Aber das ist ja auch so eine internationale Zusammenarbeit geworden, ne?
Ja, das hat sich, also natürlich auch mit der ganzen großen Expertise, die diese Kuratorin, Frau Dr. Birte Frensen, da auch mitbringt.
Ja.
Und jetzt ist es schon so, also mal abgesehen davon, dass das dann eben auch geklappt hat, also diese großen, großen Jubiläumsschauen, die es gab, also Hamburg, Berlin, Dresden.
So diese Wanderausstellung
wären,
war das, ne?
Ja, das ist keine Wanderausstellung, sondern es ist, jeder hat sich sein eigenes Konzept gedacht, aber es müssten immer die großen Ikonen da natürlich rein.
Okay.
Und in dem Zusammenhang war klar, diese Kreidefelsen müssen jetzt doch irgendwie die Schweiz mal kurz verlassen. Also insofern, da gab es also Verhandlungen mit den verschiedenen Museumsleitern und so weiter. Also das ist dann eben auch klar gewesen. Es geht nach Hamburg, es geht nach Berlin und von Berlin aus ist es jetzt ja nun nicht direkt aus Winterthur gekommen, ist es hierher gekommen nach Greifswald. Also in diesem Jahr ist es dann eben sozusagen in diesem Lauf geblieben und das hat natürlich damit zu tun, dass es eine große Zusammenarbeit dann auch gab und sehr freundschaftlich, habe ich den Eindruck. Und dazu kommt jetzt zum Beispiel, hatte ich dann auch von Frau Dr. Frenzen erfahren, ja natürlich New York, die bereiten sich ja auf die Ausstellung im nächsten Jahr vor.
Wahnsinn.
Aber die rufen auch hier an in Greifswald und sagen, wir haben mal eine Frage zur Familie und wie sind denn die Zusammenhänge und was kann man denn dazu sagen? Also mit diesem Frühwerk, was das Pommersche Landesmuseum ja auch als Besitz jetzt hat, ja, also das ist 2007 ja in den Besitz des Pommerschen Landesmuseums gekommen, also die ersten Zeichnungen, Briefe und so weiter, die sind jetzt so wichtig, die sind ja gezeigt worden bei den Lebenslinien, dass eben wirklich also gerade da auch jetzt ein Fokus drauf kommt. Also die New Yorker sagen, okay, also wenn wir irgendwas wissen wollen zu dem, was Greifswald betrifft oder Kopenhagen, Kopenhagen ist ja so unerforscht, ja, die Zeit da, das können wir direkt in Greifswald anfragen. Wahnsinn.
Hier ist er ja eine große Nummer. Ne? Jetzt vielleicht auch bald in New York, wie wir gehört haben. Jetzt im Vergleich zu Dresden, da ist es ja schon, ist der Hype, nenne ich es mal, nicht ganz so groß, weil da ja einfach auch so viel Kunst und Kultur gibt. Welche Rolle spielen denn die Bilder von Caspar David Friedrich international?
Es ist der Maler der deutschen Romantik, ja. Also das sieht man zum Beispiel auch an einer Ausstellung, die hier gezeigt wurde im Pommerschen Landesmuseum von dem Japaner Hiroyuki Masuyama, der sich schon seit mehr als 30 Jahren und auch schon in Japan, also mit seiner ganzen asiatischen Ästhetikgeschichte im Hintergrund mit Caspar David Friedrich beschäftigt hat. Mhm. Also der ist jemand, der sagt so, ich will gucken, welche Zeiten irgendwas überdauern und der stellt ja fotografisch alle oder die Motive von Caspar David Friedrich nach. Und das ist zum Beispiel eine Ausstellung gewesen, die im Bundesrat gezeigt wurde, also als Hinweis auf dieses Caspar David Friedrich ja hier in Greifswald. Also das ist ein Japaner. Da muss man, glaube ich, nicht mehr viel erzählen international.
Was hat denn dieser ganze Hype, jetzt gar nicht negativ, soll das klingen, bei den Greifswaldern ausgelöst? Also sie konnten ihm ja praktisch nicht aus dem Weg gehen, diesen Mann mit dem Backenbart.
Ich glaube, am Anfang gab es dann auch schon so, oh nee, und muss das schon sein wieder? Und so. Und jetzt ist es ja, aber ich glaube, das hat sich total geändert, weil sie merken, dass das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Greifswald sich hier eben so hingestellt hat und gesagt hat, so, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen trommeln, der gehört zu uns, sondern es ist so ein Rausch entstanden, also der wird jetzt verglichen, dieser ganz große nationale Hype, meinetwegen, vielleicht wird der auch noch größer, wenn die Sachen im kommenden Jahr in New York zu sehen sind. Frau Dr. Frenzen hier im Museum sagt eben auch, das ist jetzt schon für sie das Wichtigste eigentlich an dem Jahr, dass sie eine ganze Generation Schulen durch diese Ausstellung gebracht haben. Also die werden es nie vergessen, dass sie in diesem Jahr sozusagen so nah an diesen Bildern waren, Caspar David Friedrich kennengelernt haben und die Greifswalder an sich. Also alle, die ich hier treffe und frage, die sind so unfassbar stolz. Und das äußert sich ja letztlich auch darum, dass jeder so erstmal so ein bisschen, naja, zögerlich, ne? Also Norddeutscher, aber naja, klar, irgendwie verkleiden wir uns dann auch irgendwie, ja. Also,
aber ein bisschen Backenbart an die Seite kleben und dann weiß man direkt, wer gemeint ist.
Ja, ne? Und also sie lassen sich dann echt ziehen, weil sie sagen so, okay, das ist jetzt etwas, was uns wirklich hier besonders macht. Und die sind unglaublich stolz auf ihre Stadt und also auf das, dass der hierher kam, dass der eben nicht so, also es gibt ja bei Köppen da so diese Erzählung, ja, bloß nicht zurück nach Greifswald. Caspar David Friedrich saß 40 Jahre in Dresden und hat sich irgendwie nach Greifswald gesehnt und brauchte diese Vernetzungen und seine Familie. Das spielte für den so eine wahnsinnig große Rolle. Er hat sich immer wieder der Liebe seiner Familie versichern wollen oder das auch selbst gemacht. Also einfach irgendwie, um zu wissen, er gehört hierher, also im Geist blieb er hier. Und das haben die jetzt verstanden. Es wurde viel gelernt. Es konnte sich jeder irgendwie nochmal bilden und überlegen, was er selber vielleicht wusste und jetzt neu dazu nimmt. Und das ist auf so eine unterhaltsame und gar nicht trockene Art und Weise hier vermittelt worden bis jetzt, dass das eben wirklich, ich würde mal sagen, wirklich jeden mitgenommen hat, ja.
Du hast gerade gesagt, 6 Jahre wurde dieses Jubiläum vorbereitet von unfassbar vielen Menschen. Es ist ja schon wahnsinnig viel bekannt über ihn, vieles noch nicht. Du hast gerade die Kopenhagener Zeit angesprochen, als er in der Kunstschule war. Ist denn jetzt im Zuge dieser Vorbereitung auch was Neues über ihn bekannt geworden oder manche Dinge sind anders bewertet worden?
Ja, also in Greifswald würde ich schon sagen, er ist aus diesem Image der einsame, depressive Wolf und so weiter, also ganz doll rausgenommen worden. Also das, was von ihm wirklich dann auch hier irgendwie plötzlich für mich neu und bekannt war, war, dass er wirklich wahnsinnig gerne geflucht hat und so weiter. Aber ja, grundsätzlich, das ist hier irgendwie jetzt, glaube ich, nochmal richtig korrigiert worden. Also er war durchaus gesellig. Also ich glaube, er hat die Einsamkeit gesucht. Er hat immer gesagt, um die Menschen nicht zu hassen, muss er eben sie meiden auch oft. Ja, also deswegen hat er sich auch in Dresden eher so an den Stadtrand, also eigentlich das ländliche Leben wäre für den ideal gewesen. So, aber das war, glaube ich, jetzt das, was er machen konnte, so als Kompromiss. Das ist anders. Also er hat irgendwie, er war unheimlich mit seiner Familie. Er hatte irgendwie Freunde. Er war mit denen wandern und unterwegs und hat irgendwie auch einen, ja, wirklich interessanten Humor gehabt, ja, also finde ich ganz toll. Grundsätzlich ist es auch wirklich so, dass er da diesen, ja, also aus diesem Bild doch auch irgendwie rausgekommen ist und ich weiß jetzt nicht,
Griesgram.
Ja, das ist gar nicht der Fall gewesen.
Sag mal, ich habe irgendwas von der Höhenrettung im Hinterkopf? Sag nur mal, was war denn da?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich bekannte Geschichte, wie auch immer er sie das wirklich untergebracht hat in diesem Bild. Jetzt ist es zumindest, also was diesen Kreidefelsen betrifft, also dieses Gemälde, was da wirklich für mich jetzt also neu als Information war, war, dass diese beiden Segelboote, die da auf dem Wasser zu sehen sind, ja, eine besondere Symbolik auch offensichtlich haben. Das ist jetzt erstmal in der Rezeption also auch irgendwie eine Neuigkeit. Also das eine fährt mit vollen Segeln raus aufs Meer. Das ist ja mal dieses große, weite Meer. Hat immer gesagt, das Meer darf man nicht wie eine Pfütze abbilden. Also das ist dann irgendwie ein riesengroßes, unendliches Meer. Mhm. Darauf sitzt dieses Segelboot und fährt raus. Das andere gerät aber in irgendeine Gefahr, also versucht irgendwie die Segel zu reffen, ist direkt auf die Küste ganz unten in der Spitze sozusagen zufährt und das ist in diesem ganzen Bild immer wieder da, diese Ambivalenz und das hat offensichtlich eben diese Geschichte im Vorfeld, also dass er mit seinem Freund Kummer aus Dresden da wandern war an der Steilküste und dann hat sich, ja, das war wahrscheinlich irgendwie etwas, was sie immer alle gerne gemacht haben, was Jungs irgendwie heute auch immer noch gerne machen, nämlich die Steilküste hochzuklettern und zwar direkt am Königstuhl und das wissen wir ja heute schon irgendwie so, sollte man lieber nicht machen. Aber er war auch nicht besonders, also ihm war irgendwie nicht so wohl an dem Tag, also er hat das nicht mitgemacht und dann kam es wirklich zu dem, was kommen musste. Herr Kummer steckte fest und kam weder vor noch zurück und das war schon abends und dann zog auch noch ein Wetter auf und dann war klar, also da wird jetzt also nichts mehr zu machen sein. Also er ist dann hoch irgendwie ins Land rein, also es dauerte ja Stunden, konnte man kein Handy benutzen, und hat Hilfe gesucht. Also es war dann sozusagen so eine Küstenrettung am Start, um diesen Mann zu retten, der irgendwie da in der Steilküste, also der jetzt nach oben gerettet wurde oder nicht, aber Fakt ist, dass Friedrich wohl oben war und das weiß man jetzt nicht, ob er das in dem Bild wirklich verarbeitet hat, aber aus Briefen von Kummer weiß man, dass der ihm an der Steilküste hängend nach oben so ein Vermächtnis gerufen hat. Also sag mal meiner Frau dies und mach mal und das soll noch der kriegen und so weiter.
Aber er hat
falls
überlebt,
was
ne?
passiert. Und es kam zu einer glücklichen Rettung.
Na.
Und deshalb ist das etwas, was irgendwie drin ist. Also ob der da nun wirklich kniet, um sich das anzuhören, weiß man nicht. Aber es gibt die stehende Figur, es gibt die kniende, nach unten blickende Figur. Es gibt das Segelboot, was reinkommt, was rausfährt. Es gibt den abgestorbenen Baum, es gibt den blühenden Baum. Fakt ist, dass nach dieser Aktion, also sie sind dann spät nachts zu Hause gewesen, wo auch immer sie da waren, wahrscheinlich irgendwo auch schon irgendwie in der Nähe von Sassnitz, dass Friedrich an dem Nachmittag zum ersten Mal eine Zeichnung von diesen Kreidefelsen wirklich in sein Notizbuch gebracht hat. Also da gibt es sozusagen einen Hinweis direkt auf dieses Ereignis und so wird das jetzt natürlich auch erzählt und das hat das Museum auch wunderbar eingebettet, dieses Bild in diese Geschichte. Also man kann die da sehen und lesen, die wird auch noch an der Wand irgendwie so ein bisschen zeichnerisch aufgenommen, also dass man eigentlich dann auch versteht, aha, alles klar, also diese ganz erste Zeichnung ist wirklich auf dieses Ereignis zurück. zurückzuführen. Und dann die nächste, also 1818 war er da wirklich mit seinem Schwager und dessen Frau und seiner Frau, eben das war diese Hochzeitsreise. Und diese Figuren sind da irgendwie abgebildet, also auch irgendwie wiederzuerkennen. Das ist 1818 gewesen und danach hat er das Bild dann auch gemalt.
Ich muss gestehen, ich habe gerade mein Handy in die Hand genommen, damit ich sehe, worüber wir gerade sprechen. Ich finde es ganz lustig, ne? Du hast gesagt, die drei Personen sind da. Eine Frau, die sich nach unten richtet, auch der eine, der da auf dem Boden kniet und der andere, der lehnt ganz entspannt und guckt sich die ganze Sache an.
Na, also, guckt in die Weite.
Falls es wirklich um eine Höhenrettung geht, war er tiefenentspannt. So.
Naja gut, es ging diese Vorgeschichte, er wollte auf gar keinen Fall diese Geschichte da reinbringen.
Nein, aber ich, jetzt unter dem und vor dem Hintergrund, finde ich, ist das, muss ich ein bisschen schmunzeln gerade, als ich mir das Bild angeschaut habe.
Ja.
Eine Sache, die möchte ich hier nochmal ganz kurz erwähnen, die Kosten. Ne? Du hast gerade gesagt, es sind viele Sachen gefördert worden. Die Stadt hat natürlich auch viel beigesteuert. Wir klammern das jetzt so ein bisschen aus, weil Kosten, Nutzen, das kann man dann ja erst sagen, ja, wenn wir Bilanz ziehen, ne? Weil das die ganzen Touristen und so weiter, die spülen natürlich auch viel Geld in die Kassen. Also das Thema wissen wir, wir klammern es aber jetzt heute ein bisschen aus. Juliane, was steht denn noch auf dem Programm in diesem Jahr? Du hast eine große Ausstellung noch erwähnt. Ne? Die startet, meine ich, im Oktober, richtig?
Genau, und das ist die Heimatstadt, also so ist die Überschrift und ja, kommen auch wieder prima Geburtstagsgäste jetzt, also ich finde sie, also die Greifswalder werden sich nochmal da richtig freuen können, ja, also weil das so das Lieblingsbild der Greifswalder, die Wiesen vor Greifswald, das gehört ja zum zur Kunsthalle Hamburg, hierher kommt und das wird, glaube ich, nochmal so, ach, irgendwie so sehr kuschelig sozusagen für die Greifswalder und dann der Hafen von Greifswald.
Das passt auch zum Herbst, ne, finde ich, dieses Bild.
Ja, aber es ist ja noch sehr grün und so, aber der Hafen von Greifswald, der liegt da schon so ein bisschen im Nebel. Diese Ausstellung kommt noch, aber es gibt auch noch wahnsinnig viel ringsrum Programm. Also erwähnen möchte ich da gerne noch die Salons. Das ist etwas, was schon das ganze Jahr immer einmal im Monat irgendwie auch angeboten wird, also auch oft irgendwie mit freiem Eintritt. Und drei fand ich jetzt auch noch ganz großartig. Das eine heißt Jenseits der Eierschecke und da kommen also Experten, die sind jetzt in dem Fall von Deutschlandfunk Kultur, und zwar der Korrespondent von Sachsen und die von Mecklenburg-Vorpommern. Und die reden über die Mentalität der Sachsen und der Pommern. Also wie sie da sozusagen eine Einschätzung haben. Es gibt Eierschecke und irgendwie wahrscheinlich einen pommerschen Sandkuchen. Also ich würde sagen, das Programm muss man auch wirklich nochmal durchsehen. Es laufen noch wunderbare Ausstellungen und von Künstlern auch hier aus der Region. Irgendwie wird jetzt demnächst noch ein großes modernes Werk eröffnet von der Künstlerin Pauline Stopp, die ja hier in Greifswald eine große Rolle spielt, auch wirklich deutschlandweit irgendwie in großen Förderungen ist und die hat ihn als super Helden. Also sie macht da ein wahnsinnig tolles Riesenbild an eine Fensterverglasung in der Zahnklinik und viel wird in diesem Jahr natürlich irgendwie jetzt noch so an Konzerten, Veranstaltungen und so weiter laufen. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Greifswald jetzt schon ein ja katalogartiges Kompendium herausgegeben hat mit allem, was in diesem Jahr gelaufen ist. Ein ganz dicker, fetter Katalog.
Wird ja noch dicker am Ende.
Mit dem unbescheidenen Titel Kein Kaspar David Friedrich ohne Greifswald. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön in dem Corporate Design, wie die schon gearbeitet haben, mit wirklich tollen Bildern, schönen Interviews. Also das bleibt. Und viele Dinge.
Dieser Katalog bleibt natürlich. Was wird denn sonst noch bleiben von Kaspar David Friedrich, von diesen Feierlichkeiten? Ist es der Stolz auf die Stadt vielleicht auch ein bisschen, ja, ein Thema, was ja viele im Moment beschäftigt, ein bisschen auch gesellschaftlicher Zusammenhalt mehr, weil eine Sache sie eint?
Ja, das kann man nicht voraussehen, ne? Also das ist ja etwas, was bestimmt noch einen Nachhall behalten wird und vielleicht wird dadurch auch Greifswald wirklich nochmal so, oh, also da muss man mal hin und sie sind sich dessen ja auch bewusst und haben ja wirklich viel dafür gemacht und zum Beispiel in Edina diesen Park saniert. Es wird diesen Bilderweg geben, es wird diese Fenster von Olafur Eliasson für immer geben, also das sind so
klar,
eine...
die Sachen, die bleiben natürlich, ne?
Richtig, das kann schon sein, dass das einen ganz großen Nachhall hat, ja, also dass da wirklich viele von beeindruckt sind und ja, ich denke mal, das kann man nur abwarten. Alles andere ist da und da wurde viel für getan und jetzt haben wir hier sozusagen etwas, was übrig bleibt oder was viel mehr für alle, die auch im kommenden Jahr da sind, noch mit diesem Jubiläumsjahr zu tun hat. Also die Salons zum Beispiel, die sind so toll, dass die auch weitergeführt werden.
Also, so wie du erzählst, höre ich natürlich ganz, ganz viel Recherche raus, aber auch Bewunderung. Ich finde ja ehrlich gesagt, das, was mich am meisten fasziniert, ist das Eismeer. Ich habe mich gefragt, wie kann man das malen? Das sieht ja aus wie ein Foto, das finde ich wirklich faszinierend. Aber ist natürlich die Himmel, dafür ist er bekannt. Was ist es denn bei dir, was dich so fasziniert an ihm, an seinen Bildern?
Das, was er vielleicht wollte, also er hat sich immer nur ganz trocken ausgedrückt, aber das, was so auch irgendwie durch Kunstwissenschaftler immer wieder gesagt wird, also das, was der in mir auslöst. Also ich stehe vor so einem Bild und sehe im Eismeer, schon ganz schön Endzeitstimmung oder diese lichte Himmel. Welt, die er erfunden hat, die also durchaus irgendwie also religiös begründet ist, aber er hat einfach diese Himmel, das muss ja so ein Gottesdienst für ihn gewesen sein. Das finde ich unheimlich beeindruckend, einfach davor zu stehen, zu wissen, ich merke jetzt etwas in mir, was der da reingemalt hat. Das ist etwas, was ich als Typ sowieso brauche. Also ich muss immer irgendwas dahinter sehen, damit ich irgendwie merke, das hat jetzt auch was mit mir zu tun. Und das passiert mir mit den Bildern. Da gucke ich jetzt gar nicht auf jedes Einzelne und sage, oh, das ist ja mal eine prima gemalte Eisscholle oder irgend sowas, sondern es ist etwas, was so sofort als Zustand in mich reinkommt. Und was dazu kommt, ist, dass das ist vielen aufgefallen hier. Jetzt gerade in diesem Jahr, man guckt hier in den Abendhimmel oder in den Morgenhimmel und sagt so, das ist ja wirklich, also die gibt es ja wirklich,
Die
die der
Himmel.
da gemalt hat, ja, also
Ja.
das hat er sich nicht ausgedacht und
Weißt du, was ich gelesen oder gehört habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Kinder. Seine Kinder, die durften immer in sein Atelier kommen. Also die durften da rein und rausrennen, außer wenn er Himmel gemalt hat. Dann musste seine Frau die draußen halten.
Ja, da wollte er seine Ruhe
Da
haben,
musste er
ganz
sich
fein. Aber
konzentrieren.
es gab auch Momente, das hatte ich bei Florian Elias gelesen, das fand ich ganz rührend, dass der dann irgendwann so alle zusammengetrommelt hat, abends so, ihr müsst herkommen und dann stand schon das Abendessen auf dem Tisch und da haben sie dann gestanden.
Und haben sich
Und
das
haben
Bild
sich den,
angeguckt, oder?
nein, haben sich den Himmel angeguckt
Ach
durchs
so.
Fenster
Ach.
und da blieb alles stehen, ja. Also das war etwas, wo er die dann durchaus auch dran teilhaben ließ und dann aber, wenn er es gemeint hat, auch seine Ruhe haben musste.
Ja.
Also das hat nichts damit zu tun, dass er die wegen des Himmels, ich glaube, es hat was mit Vertiefung zu tun
Ja,
und ich
ja.
glaube, dass er seine Seelenzustände da reingemalt hat und die sind noch da.
So, Juliane, du begleitest das Jubiläum ja schon das ganze Jahr, haben wir ja gehört. Auch fürs Nordmagazin, deine Filme, die sind zu finden in der ARD-Mediathek. Die Links, die stelle ich in die Shownotes. Ja, er strahlt immer noch, auch 250 Jahre nach seiner Geburt, ist Caspar David Friedrich. Wir haben es gerade gehört. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen. Du hast das ganz toll transportiert, was für eine Strahlkraft er immer noch hat. Und dafür danke ich dir. Vielen Dank, Juliane Vogt aus dem Vorpommern-Studio Greifswald.
Gerne, danke sehr. Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatte Martin Haufe. So, und noch eine klitzekleinigkeit, die auch zu finden sein wird in den Shownotes. Es gibt nämlich eine ganz tolle, jetzt springen wir ein bisschen, eine ganz tolle Imbiss-Serie, so nenne ich das mal. Wenn ihr jetzt also schon mal, weiß ich nicht, vielleicht nach Greifswald eine Runde drehen möchtet, einen kleinen Frühherbstausflug und ein bisschen noch im Norden euch umschauen möchtet, dann ist es vielleicht was. Fischbrötchen, Fritten und Falafel, Imbisse im Norden, so heißt die Serie. Ich habe es schon reingeschaut, da kann man so ein bisschen hinter die Pommes-Theke schauen. Erstaunlich, wie spannend es sein kann, wenn man Pommes macht. Also ein Imbiss aus Rostock ist auch dabei, nämlich Onkel Bens Imbiss heißt der. Schaut in die Shownotes, da findet ihr alle Infos. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV und der ARD Audiothek.